Eine neue Eskalation im Krieg gegen die Ukraine. Russlands Präsident Putin kündigt eine Teilmobilmachung an und will 300.000 Reservisten einziehen. Ab heute. Das sei ein Akt der Verzweiflung, sagt der Bundeskanzler, der Russland vor der UN-Vollversammlung gestern Abend blanken Imperialismus vorgeworfen hat. Die Ukraine hatte ja zuletzt Gebiete im Osten zurückerobert. Und was bedeutet nun diese Reaktion aus Russland? Auch für die Diskussion hier bei uns über die Lieferung von Kampfpanzern. Putin macht mobil. Wie reagiert der Westen? Unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Ich begrüße Anton Hofreiter von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Vorsitzender des Europaausschusses des Bundestags und war ja schon im April in der Ukraine. Herzlich willkommen Dr. Markus Keim, Experte für Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und ich begrüße Professor Johannes Warwick. Er ist Politikwissenschaftler der Universität Halle-Wittenberg. Und herzlich willkommen Kerstin Münstermann. Sie ist Leiterin der Parlamentsredaktion der Rheinischen Post und verfolgt natürlich auch hier die innenpolitische Diskussion über die Waffenlieferungen. Herr Hofreiter, Teilmobilmachung, das hat Präsident Putin jetzt gestern angekündigt und das hat viele doch aufgeschreckt. 300.000 Soldaten sollen eingezogen werden. Was ist denn jetzt die richtige Reaktion darauf?
Ich glaube, die richtige Reaktion darauf ist, sich davon nicht zu sehr erschrecken zu lassen, sondern wie Selenskyj das mit großer Gelassenheit zu sehen. Denn man muss sich bewusst machen, dass das eine militärische Wirkung erst in 6 Monaten entfaltet. Und deshalb sollten wir jetzt schauen, die Ukraine nochmal beschleunigt zu unterstützen, sowohl militärisch als auch humanitär als auch wirtschaftlich. Denn bis das Wirkung entfaltet, vergehen noch 6 Monate und es kommt jetzt darauf an, dass die Ukraine gut durch den Winter kommt und da müssen wir noch mal mehr tun.
Okay, die Teilmobilmachung ist eine Sache, aber Putin hat auch wirklich gedroht, hat auch indirekt gedroht mit einer nuklearen Antwort. Wir hören mal einen Teil seiner Rede von gestern Abend.
Das Ziel des Westens ist es, uns zu schwächen, uns auseinander zu dividieren und am Ende unser Land zu zerstören. Sie reden doch offen darüber, dass sie es geschafft haben, die Sowjetunion zu zerschlagen. Und jetzt ist Russland an der Reihe. Wenn unsere territoriale Einheit gefährdet ist, wenn Russland und unser Volk geschützt werden müssen, wenden wir natürlich sämtliche uns zur Verfügung stehenden Mittel an. Ich blöffe nicht.
Präsident Putin, das war übrigens heute Morgen, nicht gestern Abend, das muss ich eben korrigieren. Herr Keim, Sie haben gesagt mal, dass wir was gelernt haben in diesem Krieg, nämlich dass Waffen wirken und dass der Präsident blufft. Jetzt sagt er wieder, er blufft nicht. Wie ernst muss man nehmen, was er da sagt?
Also ich bin durchaus dafür, Politiker ernst zu nehmen in dem, was sie sagen, aber ich fand das Skurrile in einer skurrilen Rede. Und wenn Menschen nicht nur in der Politik, sondern auch andernorts immer betonen, was sie meinen und sagen, sie würden nicht blöffen, dann stellt sich doch unwidersprochen der gegenteilige Eindruck ein. Und wir stellen, glaube ich, fest, dass wir mittlerweile nach 6, 7 Monaten nicht mehr auf diese Politik reinfallen sollten, die man im Februar, März vielleicht noch ernster nehmen sollte, auch einfach aus Unwissenheit heraus. Die Politik der nuklearen Drohung, mit der wir nahezu jeden Tag konfrontiert sind von der russischen Führung und die Verweise auf die roten Linien, die der Westen überschritten hätte mit Waffenlieferungen. Bisher sehen wir nichts an russischen Reaktionen, die uns Angst machen sollten. Da sehe ich weiter keine Gefahr, aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, er versucht damit Einfluss zu nehmen auf die politischen Debatten, weniger in Russland, weniger in der Ukraine, sondern in westlichen Staaten. Und dass wir uns heute Abend damit befassen, ist ja eine Illustration dessen, was er will, dass wir unsere Sorge artikulieren, dass diejenigen ermutigt werden, die die Sorge berechtigterweise oder unberechtigterweise vor einer Eskalation haben.
Und das heißt, die Tatsache der Teilmobilmachung, also dass viel mehr Soldaten dann in die Ukraine geschickt werden könnten, finden Sie nicht bedrohlich oder gefährlich?
Per se finde ich das nicht bedrohlich. Es markiert, oder ich glaube, es kann uns nicht überraschen, dass Präsident Putin entschlossen ist. Und ich glaube, daran hat er keinen Zweifel aufkommen lassen in den letzten Monaten. Und ich glaube, trotz der Freude, die in vielen Hauptstädten Europas empfunden worden ist in den letzten 2 bis 3 Wochen, ob der Geländegewinne der Ukraine, durften wir uns doch nicht der Illusion hingeben, dass der Krieg vorbei sein würde. Und ich glaube, hinter vorgehaltener Hand haben wir doch alle mit einer sehr harten russischen Reaktion gerechnet. Und ein Element dessen sehen wir doch heute.
Herr Fawig, Sie haben gesprochen von der Eskalationsdominanz. Sie haben gesagt, dass Russland ist immer stärker als die Ukraine und haben deshalb immer sehr dafür plädiert, dass es zu Verhandlungen kommen sollte nach dieser Ankündigung von Putin. Sehen Sie immer noch eine Möglichkeit, mit ihm zu verhandeln?
Ich würde sagen, es gibt keine andere. Wir haben keine andere Option, als irgendwann wieder zu verhandeln. Und dieser Krieg wird nicht auf dem Schlachtfeld entschieden, sondern irgendwann in politischen Verhandlungen. Und ich stimme Markus Keim völlig zu. Diese Rede war skurril. Sie war auch unverschämt. Sie hat die Tatsachen vollkommen verdreht. Aber Angst ist kein guter Ratgeber in der Sicherheitspolitik, aber Verantwortung und Sorge schon. Und es war ja nicht nur die Ankündigung der Teilmobilmachung, sondern in der Kombination mit der Ankündigung von Referenden. Es werden jetzt 4 Bezirke im Osten und im Süden der Ukraine als russisches Staatsgebiet erklärt. Das ist ein Irrweg, gar keine Frage. Aber es ist die russische Sicht. Das heißt, es geht künftig in russischer Perspektive um russisches Staatsgebiet. Und das geht schon an die vitalen, selbsterklärten Interessen Russlands. Und über dieser Krise schwebt nun mal das Damokelschwert einer nuklearen Eskalation. Das sollten wir nicht uns in die Hose vormachen, natürlich nicht. Aber wir sollten das ernst nehmen und verantwortlich damit umgehen.
Verantwortlich. Was ist denn verantwortlich? Herr Hofreiter sagt, es dauert 6 Monate, bis diese Teilmobilmachung wirkt. Wir müssen deshalb mehr Waffen liefern. Sehen Sie das auch so?
Nein, das sehe ich nicht so. Ich glaube, ein Weg, der sich nicht als erfolgreich erwiesen hat, fortzusetzen, nur weil man ihn schon angefangen hat, ist nicht der richtige Weg. Natürlich müssen wir solidarisch mit der Ukraine sein und natürlich müssen wir auch die Ukraine ertüchtigen, sich zu verteidigen. Aber der Schlüssel für diesen Krieg und diesen Konflikt, der fast unlösbar geworden ist, aber der Schlüssel dieses unlösbaren Konfliktes ist nach wie vor, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir ihn einfrieren können und nicht eskalieren. Und wir glauben doch nicht daran, dass die Ukraine in der Lage sein wird, den Donbass zurückzuerobern und die Krim zurückzuerobern. Das heißt, wir brauchen ein politisches Moment, um diese Dinge wieder lösbar zu machen.
Das ist enorm schwierig. Putin hatte doch genau dieses politische Moment die ganze Zeit und er hat sich für diesen Weg entschieden.
Er hat aber auch trotz Waffenlieferungen gemacht natürlich. Ne?
Also, offensichtlich ist er ja in eine Bedrängnis geraten, hat sich entschieden und ist eben nicht den Weg von irgendwelchen Verhandlungen gegangen, auch nicht im Geheimen, sondern hat sich während die UN tagte in New York, die Vollversammlung, also die Welt dorthin blickte, entschlossen, genau den gegenteiligen Weg zu gehen. Ich glaube, die Idee, dass man doch eine irgendwie geartete Friedenslösung findet, ist nochmal nach der Ankündigung dieser Scheinreferenden nochmal unwahrscheinlicher geworden.
Was würden Sie denn sagen, Frau Münstermann, aus Ihrer Beobachtung hier der innenpolitischen Diskussion? Wir haben ja in den letzten Wochen immer diese Diskussion gehabt, welche Panzer nun noch geliefert werden sollen. Denken Sie, dass sich Olaf Scholz in Richtung der Grünen bewegt nach dieser Ankündigung von Putin und bereit ist, eben auch Kampfpanzer zu liefern?
Naja, wenn man Olaf Scholz in New York beobachtet hat, dort ist er gerade bei der Generalversammlung, dann sind 2 Dinge, glaube ich, interessant. Sie haben es auch beide genannt. Er hat einen brutalen Imperialismus Russland vorgeworfen. Das war vor der Rede von Putin. Heute sprach er, so wie der gesamte Westen, von einem Akt der Verzweiflung. Also es war die Idee, sich dagegen zu stellen, überhaupt dieses Narrativ der Furcht nicht zuzulassen, Putin Schwäche zu attestieren. Was er aber nicht gesagt hat, war das, was Herr Hofreiter gefordert hat, also die Lieferung von Kampfpanzern, hat er überhaupt nicht heute in den Mund genommen. Das hätte er tun können, wenn er es gewollt hätte. Die grüne Außenministerin ist am Sonntag erst hinter sich selbst zurückgefallen, also hat einfach das auch nicht mehr so dezidiert gesagt, wie sie es vorher gefordert hatte, nach einem Gespräch mit dem Kanzler. Und ich glaube, am Ende wird sich an dieser vorsichtigen Position nichts ändern. Im Gegenteil, Putin leidet.
Ja, weil Sie es gerade angesprochen haben, Moment. Wir hören mal rein in das, was Bundeskanzler Olaf Scholz heute in New York gesagt hat, am Rande der UNO-Vollversammlung. Seine Rede war ja gestern Abend und dann als Reaktion auf die Rede von Putin, Bundeskanzler Olaf Scholz.
Die jüngsten Entscheidungen der russischen Regierung sind ein Akt der Verzweiflung. Russland kann diesen verbrecherischen Krieg nicht gewinnen. Und mit den jüngsten Entscheidungen macht Russland das alles nur noch viel schlimmer. Er hat von Anfang an die Situation komplett unterschätzt. Den Widerstand und den Widerstandswillen der Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch die Geschlossenheit und Entschlossenheit der Freunde der Ukraine. Die jetzt angekündigten Scheinreferenden werden niemals akzeptiert werden. Natürlich nicht vom ukrainischen Volk, aber auch nicht von der Weltgemeinschaft und können deshalb keine Rechtfertigung dafür bieten, was Russland tatsächlich vorhat, nämlich mit Gewalt das Land des Nachbarn zu erobern oder Teile des Territoriums davon. Das wird niemals akzeptiert werden können. In der Welt, in der wir leben, muss das Recht über die Gewalt siegen und kann nicht die Gewalt stärker sein als das Recht.
Herr Hofreiter, was hätten Sie sich da gewünscht als Reaktion?
Das alles ist richtig, aber man muss halt auch die Konsequenzen daraus folgen lassen. Und von dem, was vorher gerade angesprochen ist, sind halt mehrere Dinge falsch. Die Waffenlieferungen haben sogar besser gewirkt, als wir es erhofft haben. Der Ukraine ist es gelungen, das ganze Territorium um Kiew zurückzuerobern. Es ist ihr sogar gelungen, große Gebiete im Osten zu befreien. Und es ist ihr gelungen, die Vorstöße im Donetsk und im Süden zu stoppen. Und sie hat damit dafür gesorgt, dass ganz viele Menschen geschützt worden sind vor der russischen Aggression. Und es hat nur funktioniert dank der westlichen Waffenlieferung. Und wenn wir noch schneller und mehr geliefert hätten, dann wäre das sogar noch erfolgreicher gewesen. Und der Grundfehler bei der Annahme ist, man muss das mit Verhandlungen lösen, ist, dass zu Verhandlungen gehören einfach zwei dazu. Das muss man halt einfach immer akzeptieren. Und der russische Präsident Putin hat nochmal sehr deutlich gemacht in seiner Rede, dass er jetzt nicht bereit ist zu verhandeln, zumindest nicht vernünftig. Und wie bringt man jemand dazu, der nicht verhandeln will und gleichzeitig sehr skrupellos ist? Man sorgt dafür, dass die Kosten des Nichtverhandelns für ihn immer höher werden. Und diese Kosten des Nichtverhandelns werden dadurch für ihn immer höher, indem wir bei den Sanktionen hart bleiben, wo es geht, sie noch ausweiten und die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine erhöhen, dass er am Ende erkennt, er kann diesen Krieg nicht gewinnen. Und das tun wir, indem wir die Ukraine unterstützen. Und da haben wir viel getan schon als Bundesrepublik, aber ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr tun.
Herr Keim, was müsste aus Ihrer Sicht die Bundesrepublik tun, um die Ukraine zu stärken?
Also da ist eine Menge passiert und da will ich, ist es auch nicht an mir zu kritisieren. Was ich als eine Leerstelle empfinde, ist was etwas anderes. Militärisches Handeln, wir sind nicht Kriegspartei, das ist mir völlig klar, aber ein militärisches Handeln muss ja immer einem politischen Zweck dienen. Sonst ist es bedeutungslos. Und da finde ich, da ist doch die Bundesregierung sehr schweigsam, was sie denn eigentlich als politisch langfristiges Ziel damit erreichen will. Und ich glaube, das wird nicht mehr lange durchzuhalten sein, weil Johannes Warwick hat es ja angesprochen, wir sind demnächst mit einer Situation konfrontiert, wo wir völkerrechtlich sagen, der Donbass gehört zur Ukraine, die Krim gehört zur Ukraine. Und dennoch steht die Frage im Raum, sind wir bereit, die Ukraine bei einem Waffengang in den Donbass hinein, in die Krim hinein, politisch zu unterstützen? Und damit sozusagen fällt auf, dass es wenig Auskünfte darüber gibt, wie weit denn diese Unterstützung der Bundesrepublik für die Ukraine reichen würde. Da hat man sich immer durchgerettet mit, die Ukraine darf nicht verlieren, Russland darf nicht gewinnen. Ja, das ist Wohlfeil. Aber was heißt das konkret? Und ein zweites Beispiel, die Außenministerin hat es im April gesagt, dass sie Sicherheitsgarantien für die Ukraine abgeben würde. Der Kanzler hat es beim G7-Treffen wiederholt. Aber was das konkret heißen würde, was denn die Bundesregierung zu tun bereit wäre, alleine oder im Verbund mit anderen, auch das ist eine Leerstelle. Und ich glaube, das ist nicht mehr lange auszuhalten.
Also es fehlt sozusagen die klare Idee, wohin man will.
Die politische Dimension des militärischen Handelns fehlt.
Ich würde sagen, dazu gibt es zwei Punkte zu sagen, was ich vorher schon gesagt habe. Man muss die Ukraine so unterstützen, dass man Russland zu ernsthaften Verhandlungen, und zwar zu Verhandlungen, die für beide Seiten glaubwürdig sind, zwingen. Und des Weiteren bei den Sicherheitsgarantien sehe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder kommt man am Ende zu dem Ergebnis, die Ukraine kann NATO-Mitglied werden, oder man stattet sie so sehr mit Waffen aus, dass immer klar ist, dass sie in der Lage ist, einen neuerlichen Angriffsversuch von Russland im Keim zu ersticken. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten. Es gab das Budapester Memorandum, da waren Großbritannien, die USA und absurderweise Russland die Garantiemächte dafür, dass die Ukraine alle ihre Atombomben hergegeben hat. Und deshalb wird man diese Sicherheitsgarantien deutlich robuster ausstatten müssen. Und wenn es nicht die NATO ist, muss man sie entsprechend mit ausreichend Waffen hinterlegen.
Ich glaube, die Verhandlungsoptionen sind ja eigentlich klar. Und die sind alle schlecht, überhaupt keine Frage. Und das ist nichts, was ich mir wünsche. Und im Übrigen auch nichts, was ich der Ukraine von hier raten würde. Aber wenn man sich das mal nüchtern anschaut und sich auch diese schreckliche Rede von Putin heute anhört und auch die von Shoigu, dann wird doch klar, dass offenkundig das Maximalziel, was die Russen am Anfang hatten, nämlich die Ukraine als souveränen Staat zu vernichten, nicht mehr so in die Öffentlichkeit getragen wird. Das heißt, das Minimalziel ist jetzt der Donbass. und der Teile der Südukraine, also Zaporizhia und Cherson. Und das ist nicht schön, natürlich. Das
aber da würden aber Sie sagen, da muss die Ukraine dem zustimmen?
Frau Plättner, wir müssen hier am Tisch nicht die Ukraine aufteilen, aber das ist doch die einzig realpolitisch denkbare Richtung, in der man überhaupt irgendwann, ja, in der man überhaupt verhandeln kann. Und nicht, weil ich mir das wünsche. Es sind jetzt nochmal erklärtermaßen vitale Interessen der Russen, für die sie bereit sind, nicht nur zu eskalieren, sondern vielleicht sogar nuklear zu eskalieren. Und wir müssen uns überlegen, wollen wir was dagegen halten, dann landen wir am Ende im Krieg mit Russland oder versuchen wir einen Modus vivendi zu schaffen, der nicht den Konflikt löst und der auch nicht bedeutet, dass wir das anerkennen. Wir haben die Annexion der baltischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg auch nicht anerkannt.
Aber das ist doch das Argument.
Darf ich das mal eben kurz sagen? Wir müssen das in diesem Konflikt in der Schwebe halten. Das Alternativszenario zu in der Schwebe halten ist eine Eskalation. Und wenn man das abwägt, dann kann man als nüchterner Realpolitiker, denke ich, nur zu dem Ergebnis kommen, dass ein Einfrieren die bessere Option ist, als in einem Krieg mit Russland
zu landen. Das heißt aber, Sie würden der Ukraine dann raten, dass sie dem zugeben muss, dass sie diese Zugeständnisse machen muss?
Ja, das würde ich raten. Und sie ist auch von uns abhängig. Das heißt, am Ende hat sie gar keine andere Wahl, als sozusagen darauf auch einzugehen, welche strategischen Vorstellungen der Westen hat, weil sie alleine überhaupt keine Chance hätte, weiter zu existieren.
Aber das ist doch genau das Muster, das die ganze Zeit erzählt wird. Am Anfang hieß es, man braucht nichts tun zur Unterstützung der Ukraine, weil sie nach drei Tagen verloren hat. Dann hieß es, Waffenlieferungen bringen nichts, wir brauchen die gar nicht machen und die Ukraine soll sozusagen möglichst schnell einem Diktatfrieden zustimmen. Jetzt ist bewiesen, die Ukraine hat die Region um Kiew zurückerobert, sie hat die Region um Kharkiv zurückerobert. Und jetzt sozusagen wird wieder die Geschichte sozusagen, die im Grunde Russland erzählt, hier mit trauriger Miene als Realpolitik präsentiert. Und wieder ist diese Geschichte falsch, nämlich wenn wir die Sanktionen aufrechterhalten und wenn wir entsprechend auch dafür sorgen, dass hier bei uns im Westen entsprechend mit sozialpolitischen Maßnahmen dafür gesorgt wird, dass auch ärmere Menschen die Sanktionen mittragen können und wir die Ukraine weiter unterstützen, dann werden wir sehen, dass die Ukraine im Süden weiter vorrückt, dann werden wir sehen, dass sie im Osten weiter vorrückt und Putin wird weiter Drohungen ausstoßen, aber er wird diese Drohungen ausstoßen, nicht weil er sie umsetzen will. Das sagen Ihnen alle Experten, die sich da intensiver beschäftigen. Das sagen Ihnen auch die Chinesen, die da ein hohes Interesse drin haben. Sondern er wird weiter Drohungen ausstoßen, einfach deshalb, damit es hier bei uns im Westen entsprechend wiederholt wird. Das ist nichts anderes, als wir einwirken und zu hoffen, dass wir sozusagen zu schwach sind, zu unüberlegt sind, nicht zu realpolitisch, sondern zu kopflos, um auf seine Propaganda reinzufallen. Man merkt an dieser Rede, ich fand die überhaupt nicht wirr, sondern den gut ausgebildeten KGB-Propagandisten, der diese Rede gehalten hat, genau für solche Runden wie hier, um genau solche Wortmeldungen wie von Ihnen zu erzeugen.
Und Herr Hofreiter, er war erfolgreich. Das ist doch jetzt eine Unverschämtheit. Nee, das kann ich so nicht stehen lassen, Herr Hofreiter.
Das ist aber einfach schlichtweg die Tatsache.
Nein, Sie unterstellen
ich dachte mir schon, wie Sie anfangen.
Herr Hofreiter, so geht das nicht.
Wie
so
ich die Rede von Putin mir anhöre, weil ich mir gedacht habe, genau das werden Sie sagen.
Sie haben keine politische Strategie. Sie setzen eindimensional auf Waffenlieferungen. Das hat bisher Erfolge gebracht, gar keine Frage, aber das wird nicht dazu führen.
Das ist eine neue Erkenntnis. Vorher haben Sie noch gesagt, das ist überhaupt keine Erfolge.
Wenn man ein Land vollpumpt mit Waffen, dann ist natürlich, hat das Erfolge, ist doch gar keine Frage. Aber es wird nicht dazu führen, dass die Ukraine zu einem vertretbaren Preis mit unserer Unterstützung den Donbass zurückerobert und die Krim zurückerobert. So, das ist ein Faktum. Das heißt, wir brauchen.
Das ist ja schwierig, weil die Ukraine wollte keine Waffen, sie wollte einfach in Ruhe weiterleben und in ihren Grenzen weiterleben. Das
ist auch mit diesen Moral. Dimensionen, darum geht es doch überhaupt
natürlich
gar nicht.
Geht's ja, natürlich geht es um moralische Dimensionen.
Nein, was darum, geht es denn dann? Mir geht überhaupt nicht darum. Mir geht es darum, dass wir diesen Konflikt nicht eskalieren. Und wir brauchen uns hier nicht gegenseitig Vorwürfe machen, sondern lassen uns doch nüchtern darüber reden, wie man diesen Konflikt befrieden kann.
Genau,
und
wir reden nüchtern darüber, wie Sie auf die Propaganda von Putin reinfallen.
In einer ernsten Situation. Und ich verlange von allen, die sich damit beschäftigen, Seriosität und sozusagen nicht nur mit heißem Herzen diese Dinge zu sehen, sondern mit kühlem Blick.
Genau,
und da unterscheiden wir uns eben.
Aber genau. Mit kühlem Blick sorgen wir dafür, dass wir Putin in Verhandlungen zwingen und fallen nicht auf seine Propaganda rein, die noch dazu sehr, sehr vorhersehbar war. Und deswegen ist es schon fast lustig sozusagen, wie sie genau sozusagen sich dem Drehbuch entsprechend straf verhalten.
Das ist eine Unverschämtheit.
Wirklich. Das ist einfach die Tatsache. Ich zwinge Sie ja nicht dazu, die Position zu einzunehmen.
Die Position,
Positionen sind, glaube ich, jetzt klar geworden. Ich würde gerne noch mal darauf gucken, was daraus folgt, was auch für die Politik hier folgt, Frau Münstermann. Es wird einen Antrag im Bundestag geben von der CDU, die fordert eben, die bestimmte Kampfpanzer zu liefern. Das, was Bundeskanzler Scholz bisher nicht tun will. Welches Zeichen ist das und wohin bewegt sich sozusagen die Diskussion? Denken Sie, dass Scholz dann doch in diese Richtung einlenkt?
Ja, da ist der Unionsfraktionschef Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender, sehr entschieden. Er sagt, wir haben im April als Bundestag mit großer Mehrheit einen Antrag verabschiedet, schwere Waffen zu liefern. Das sei aus seiner Sicht bislang so nicht erfolgt. Also setzt hier die Opposition die Regierung unter Druck. Das ist auch ihr gutes Recht. Und die Diskussion ist spannend, weil man natürlich, wenn man sie hört, sie in dem Fall eher bei der Opposition wähnt als in Teilen der Regierung. Denn Scholz und die SPD ist da sehr, sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend. Und ich glaube, wie gesagt, nicht, dass die Eskalation, die wir jetzt sehen, Scholz zu einer anderen Haltung bringt. Ich glaube eher, dass er etwas aufnimmt, nämlich eine gewisse Vorsicht, die er sowieso schon hat. Also getroffener Hund bellt, hat heute mal jemand im Hintergrund gesagt. Und diese Idee einer gewissen Vorsicht, die wird Scholz meines Erachtens nicht aufgeben mit heute.
Wie erklären Sie sich diese Vorsicht?
Ja, da wird viel spekuliert. Man hört von angeblichen irgendwelchen Informationen, die er hat und die er zurückhält. Ich glaube das nicht. Ich glaube, Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen, der für so seine Vorsicht auch steht. Es geht ihm, glaube ich, darum, möglichst viel Bevölkerung mitzunehmen. Und es fängt ja an, doch etwas zu erodieren. Also das Wort der Kriegsmüdigkeit, jetzt reden wir gerade wieder drüber, aber dass die Bevölkerung angesichts der Erschwernisse im Winter schon fragt.
Denken wir an die eigene Situation,
was die bringen die Sanktionen, sind wir doch auch gefährdet. Und diese Reden, die kann man politisch analysieren und kann sagen, Putin hat vielleicht doch nicht das so, das ist ein Zeichen der Schwäche. Ich glaube, dass es vielen Menschen erstmal anders geht. Die sind heute Morgen nicht gut aufgewacht. Und meines Erachtens versucht Olaf Scholz, das etwas abzuholen.
Herr Keim, wie bedrohlich ist die Situation dann, wenn man das hört, also mit der nuklearen Drohung? Verstehen Sie, dass sich viele Menschen jetzt Sorgen machen, dass es eben so eskaliert? Wie gefährlich oder können Sie Teile der Ängste nehmen?
Oh, ich bin kein Seelsorger, aber ich kann das schon durchaus verstehen. Also ich meine, wir sind alle hier in der Berliner Blase, wir verfolgen Politik seit langen Jahren, beschäftigen uns mit Außen- und Sicherheitspolitik, haben schon das eine Kommen und Gehen sehen, sind im wohlverstandenen Sinne etwas abgebrühter vielleicht. Aber vielleicht für viele Bürgerinnen und Bürger, die das nicht täglich verfolgen und die hören den russischen Präsidenten, der sagt, haut auf den Tisch und sagt, und dann wird der Westen einen Preis dafür zahlen und ich blöffe nicht und glaub mir und dann fällt auch noch das Wort nuklear. Dann haben wir eine Melange, die in vielen Haushalten für Unruhe sorgt. Und die zweite Facette haben Sie gerade völlig zu Recht angesprochen. Selbst wer das nicht verfolgt, sieht seine Stromrechnung oder ihre Stromrechnung oder die Gasrechnung in den nächsten Tagen, Wochen kommen. Und dann sehe ich auch tatsächlich, wenn wir mal den nächsten Schritt denken und sagen, wollen wir die Sanktionen weiter zuspitzen, weiter verschärfen, eine etwas andere Diskussion, als wir die im April gehabt haben. Zum Teil in der Bundesrepublik selber, aber auch im europäischen Kontext, wo ja auch jetzt Wahl anstehen, in Italien am Sonntag, einer der in Anführungsstrichen Wackelkandidaten, was die Sanktionen betrifft. Da könnte ich mir mit einer neuen Regierung auch eine ganz andere Gemengelage vorstellen im europäischen Kontext.
Mhm. Herr Hofreiter, werden Sie denn diesem Antrag zustimmen, der CDU-CSU?
Nein, wenn natürlich das nicht. Man stimmt als Regierungsabgeordneter keinen Oppositionsanträgen zu.
So aber Sie würden sich solch einen Antrag von der anderen Seite wünschen.
So ist unser System nicht. Und außerdem ist ja manches irreführend. Nicht, wir liefern ja wirklich sehr, sehr schwere Waffen. Also wir liefern die Panzerhaubitze 2000. Das ist eine der schwersten Waffen, die wir überhaupt haben. Wir haben den Gepard-Panzer geliefert. Das ist der durchschlagskräftigste Panzer, den wir überhaupt haben. Den hat die Bundeswehr nicht ausgemustert, weil er alt war, sondern weil er ihr zu teuer war. Also das ist das Beste vom Besten. Deswegen ist diese Debatte ja auch so seltsam, warum wir nicht einfach mehr tun, was wir sonst noch haben, um den Krieg schneller zu beenden. Aber wie gesagt, ich glaube, was halt unsere Aufgabe ist, den Leuten deutlich zu machen, das, was Putin macht, ist Blöffen. Es ist wirklich ein Zeichen von Schwäche. Und des Weiteren ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Last der Sanktionen und da müssen wir auch noch besser werden, wenn man sich die Gaspreise und die Strompreise an die Last den Leuten wegzunehmen.
Herr Hofreiter, das ist aber doch wenig. Wir haben auch viele haben bis zum 24. Februar nicht gedacht, dass er dort einmarschiert. Dann ist er aber einmarschiert. Also wie können Sie sich da so sicher sein, dass er nicht weitergeht?
Auf der einen Seite sozusagen hat er davor immer verkündet, dass er die Ukraine erobern will und das hat er dann gemacht. Da wollten wir nicht glauben, was er gesagt hat sozusagen und er hat es dann am Ende gemacht. Und hier in dem Fall gibt es ganz technische Gründe. Also wir wissen zum Beispiel, dass die Atomwaffen sind militärisch in keinster Form scharf gemacht. Auch letztendlich die Zusammenarbeit mit den Amerikanern, nach allem, was wir wissen, funktioniert da immer noch. Also es aus den Worten folgt bis jetzt überhaupt nichts. Und des Weiteren kommt dazu, dass der Preis halt für Russland fast unendlich wäre. Meine ich, für China ist auch vollkommen klar, dass sie nie und nimmer akzeptieren würden, dass Russland eine taktische Atombombe, und darüber reden wir ja, eine taktische Atombombe in der Ukraine einsetzt. Also das ist ja das, was überhaupt nur befürchtet wird. Und das ist für die Chinesen vollkommen klar. Und wenn er auch noch die Chinesen als so Halbbündnispartner verliert, dann ist er in so großen Schwierigkeiten. Deswegen, man muss da vorsichtig sein, man muss da vernünftig sein, man muss das abwägen. Aber bei allen Abwägungen, auch gerade wenn man international unterwegs ist, sind die Fachleute dann doch, und zwar in allen Ländern, wo ich sie gesprochen habe, und wie gesagt, bis China, der Meinung, das ist ganz sicher ein Bluff.
Also ich behaupte jetzt überhaupt nicht, dass übermorgen ein Einsatz einer taktischen Nuklearwaffe ansteht und dass das unvermeidlich ist. Das ist nicht mein Argument. Aber mein Argument ist, dass Russland über die Eskalationsdominanz verfügt. Das ist am oberen Ende nuklear. Das ist eher unwahrscheinlich, gebe ich zu. Aber auch darunter gibt es viele Optionen, die für die Ukraine schlecht sind. Zum Beispiel härtere Angriffe auf Cyberinfrastruktur. Zum Beispiel härtere Angriffe auf sogenannte kritische Infrastruktur. Also Energie, Versorgungswerke, vieles andere. Russland kann also noch eskalieren. Und wenn Herr Hofreiter sagt, Putin handelt aus Schwäche, dann stimme ich dem ausdrücklich zu. Aber ein sozusagen Diktator, der in die Enge getrieben ist, aus Schwäche ist nicht ungefährlicher. Das heißt, wir sollten einfach nüchtern uns anschauen, was da vor sich geht. Und ich bin mit meinen Warnungen ja nun wirklich nicht alleine. Joe Biden hat öffentlich gesagt, dass sein oberstes Ziel ist, einen dritten Weltkrieg zu vermeiden. Scholz stimmt dem zu. Die amerikanischen Geheimdienste, war in der New York Times und anderswo zu lesen, sind so besorgt wie nie. Das heißt, der Krieg kommt jetzt in eine Phase, die wirklich gefährlich wird. Und wir sollten in dieser Phase mit Besonnenheit reagieren. Und das heißt nicht, dass wir jetzt die weiße Fahne hissen sollen und sagen, Putin bekommt alles, was er will.
Aber das heißt,
dass wir diesen Konflikt richtig lesen müssen. Und da, wenn ich ihn lese, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass wir militärisch nicht bereit sind, für die Ukraine in den Krieg zu ziehen. Die Waffenlieferungsstrategie ist eine Ersatzstrategie gewissermaßen, die aber an Grenzen stößt, weil die politische Linie, Markus Keim hat das gut beschrieben, nicht klar ist. Wir müssen über die politischen Ziele reden und dann kann man möglicherweise auch darüber reden, wie man die Ukraine unterstützen muss. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen.
Ich würde gerne mal bei dem Punkt Besonnenheit bleiben, Herr Keim. Was wäre dann, was ist denn Ihre Meinung nach? Geht es um Besonnenheit und geht es darum, wie kann Deutschland richtig reagieren, auch weil viele ja von Deutschland eine stärkere Führungsrolle erwarten?
Ja, wer will gegen Besonnenheit sein? Das ist jetzt.
Aber wie setzt man das um? Was heißt das denn konkret? Was ist jetzt die richtige besonnene Entscheidung, die nicht noch weiter eskaliert?
Wenn es da mal eine einfache Antwort gäbe. Also ich kann mit dem Kurs der Bundesregierung ja was anfangen. Ich würde gerne auch noch einen Einwand aufgreifen, den wir noch gar nicht besprochen haben. Das Argument des Alleingangs oder des ausbleibenden Alleingangs. Das ist auch ein Argument, das mir einleuchtet. Zu sagen, dass die Bundesregierung sich in der Konfrontation mit Russland, die Deutschland eingegangen ist, sich nicht alleine exponieren will. Das leuchtet mir völlig ein. Man muss ja nicht mehr Gegnerschaft, mehr Feindschaft, mehr Reaktion auf sich ziehen, als das notwendig.
Aber man könnte doch Bündnisse schmieden.
Das ist ja der kleine Punkt. Da hat Herr Hofreiter ja gleichermaßen wie Herr Roth in den letzten Tagen, wie ich finde, einen sehr guten Vorschlag gemacht. Und dann wird ein Schuh draus, wenn man sagt, was heißt eigentlich Führungsmacht? Führungsmacht heißt ja nicht alleine handeln. Führungsmacht heißt, Koalition zusammenzubringen. Ihr Vorschlag, wenn ich ihn richtig verstanden habe, war ja im Europäischen Verbund, die Zahl lasse ich jetzt mal außen vor, wie viele Leopard-Panzer es gibt, aber im Europäischen Verbund das zu organisieren. Und das wäre, finde ich, eine Initiative mit Augenmaß, mit Verantwortung, das zu organisieren. Und es hätte, finde ich, noch einen angenehmen Nebeneffekt, dass man den USA mal signalisieren könnte, dass Europa stärker Verantwortung für die eigene Sicherheit auf dem eigenen Kontinent trägt. Und dass Deutschland,
die Verteidigungsministerin hat ja gesagt, Deutschland soll eine neue Führungsrolle da übernehmen.
Nichts gegen die Verteidigungsministerin. Mir ist nicht ganz klar, ob sie durchdacht hat, was sie damit meint.
Ich glaube, das war für künftige Generationen eher gemeint, okay, als für den aktuellen Konflikt.
So, also das heißt, ja, also hat sie sich da vertan, verkaloppiert oder?
Naja, es war eine Grundsatzrede, die sie gehalten hat. Und ich finde, sie hat für eine SPD-Politikerin schon interessante Sachen gesagt. Also Führungsnation, Waffenverkäufe, das sind alles Themen, die für die Partei eigentlich bis dato nicht machbar waren. Da hat sie sozusagen etwas aufgegriffen. Sie hat ja auch bei dieser Rede vor 2 Wochen, glaube ich, erneute Waffenlieferungen an die Ukraine verkündet, nachdem der Kanzler kurz vorher gesagt hat, nee, also es kommt nichts mehr. Das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Dominospiel, ne? Also wir sagen immer, wir machen nichts und dann machen wir aber doch ganz viel. Die Liste der deutschen Lieferungen ist sehr, sehr lang. Aber es geht eben um diese Kampfpanzer. Und da wird niemand Scholz davon abbringen, glaube ich, in der nächsten Zeit, sich sozusagen aus dem Schatten, dem vermeintlichen von dem US-Präsidenten Joe Biden zu lösen, den er immer wieder auch zitiert.
Also wie gesagt, das war ja von Besonnenheit die Rede. Und ich bin absolut für Besonnenheit. Und deswegen, wie gesagt, sollten wir zum Beispiel auf diese Rede von Putin eben nicht so ängstlich und eingeschüchtert reagieren, sondern vollkommen besonnen und nüchtern uns anschauen, was in den vergangenen Monaten funktioniert hat. Putin hat gedroht. Wir haben die Ukraine stärker unterstützt. Die Ukraine konnte den Vormarsch aufhalten. Wir haben die Ukraine noch stärker unterstützt. Die Ukraine konnte sogar Gelände zurückgewinnen. Und genauso besonnen, nicht ängstlich, sollten wir darauf reagieren. Und deshalb der Vorschlag, es gibt 13 Länder, die Leopard 2 Panzer haben in Europa. Und diese 13 Länder sollten wir organisieren. Und das mit dem Alleingang teile ich absolut. Wir wissen bloß, dass von diesen 13 Ländern eine ganze Reihe von Ländern gerne Leopard 2 Panzer an die Ukraine liefern würden, aber wir es ihnen informell immer wieder untersagen. Und die würden sich einfach sehr wünschen, dass wir so ein Bündnis schmieden und dann gemeinsam das zeigen. Und auch die Amerikaner erwarten das von uns. Nämlich, wenn du mit denen unter der Hand sprichst, dann sagen die, das ist ein Krieg in Europa. Kümmert euch mal ein bisschen mehr darum. Wir haben so viele Haubitzen, wir haben so viele Raketenwerfer geliefert. Jetzt könntet ihr doch mal in so einem Bereich sozusagen nicht alleine, aber im Bündnis zusammenarbeiten. Das ist eigentlich die Erwartungshaltung, die aus Amerika uns signalisiert wird. Natürlich nicht undiplomatisch, natürlich nicht konfrontativ, weil so ist die Regierung bald nicht. Aber wenn Sie sich den Tweet der US-Botschafterin anschauen, also das ist für eine Diplomatin schon ziemlich eindeutig.
Sie hat gesagt, die Entscheidung über die Art der Hilfen liegt letztendlich bei jedem Land selbst, aber sie erwartet eigentlich, dass man da eben eine stärkere Führungsrolle hat. Herr Fabig, was wäre denn dagegen zu sagen, wenn man sagt, wenn sich so viele Länder zusammentun, wenn es kein Alleingang ist und sich die ihre Kräfte bündeln und auch ganz klar dann sagen, jetzt liefern wir die Waffen, die die Ukraine braucht. Was hätten Sie denn dagegen?
Die Frage ist, wofür braucht die Ukraine diese Waffen? Das haben wir gerade diskutiert. Solange das politische Ziel nicht glasklar ist, glaube ich, ist das keine richtige Strategie.
Das Ziel ist doch, dass Russland diesen Krieg
verliert, oder? Ja, aber die amerikanische Perspektive ist ja bisher so, dass man nichts tut, oder die rote Linie gewissermaßen war, dass die Ukraine nicht in russisches Staatsgebiet gewissermaßen vorrücken kann, einschließlich Krim, wobei das kein russisches Staatsgebiet ist, sondern völkerrechtlich ukrainisches Territorium. Das heißt, die Amerikaner, in der New York Times war das so beschrieben, dass man, wenn man so viel Waffen und so harte Waffen vor 6 Monaten geliefert hätte, wie man heute liefert, dann wäre es schon eine richtige Kriegserklärung an Russland gewesen. Und man macht das jetzt wie Boiling the Frog sozusagen, eskaliert immer ein Stück weiter. Und die Frage ist, wo ist die Grenze, wo Russland wirklich in Schwierigkeiten kommt? Und wenn es wirklich in Schwierigkeiten kommt, wie reagiert dann Russland? Und die Amerikaner haben das bisher relativ klug austariert, weil, glaube ich, Joe Biden einen Blick dafür hat, dass er dieses Ziel einer Konfrontation mit Russland um fast jeden Preis vermeiden will. Und die Frage ist, können wir das mit dieser Strategie weiter vermeiden? Oder müssen wir nicht ein politisches Ziel definieren, für das es sich dann auch lohnt, die Ukraine weiter zu unterstützen? Das wäre mein Ansatz.
Ich würde mal so sagen, Sprache ist einfach sehr verräterisch. Sie haben gerade gesagt, der Westen eskaliert immer weiter. Und der Westen eskaliert nicht, sondern ja, Russland eskaliert.
Das ist doch gar keine Frage.
Ja, aber wie gesagt, ich sage ja, Sprache ist verräterisch. Und das das sieht man einfach so zu sagen.
Unterstellung. Was soll
Nein,
das
sind
immer?
Keine komischen Unterstellungen. Ich zitiere Sie selbst und Sie nennen es dann eine Unterstellung. Ich zitiere Sie gerade selbst, dass Sie davon gesprochen haben, der Westen eskaliert immer stufenweise. Und deshalb sozusagen würde ich einfach mal sagen, Sie sind nicht besonnen, sondern Sie lassen sich von Putin einschüchtern und fallen auf seine Propaganda rein. Und ich glaube, das dürfen wir als freie Gesellschaften nicht tun. Wir müssen eben genau besonnen, vernünftig, klug und abgewogen reagieren. Und wir müssen auch die politische Strategie noch mal klarer kommunizieren. Deswegen betone ich immer wieder, wir müssen Russland zu Verhandlungen zwingen. Wir unterstützen die Ukraine so stark, dass Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit ist. Und das ist bisher Russland noch nicht, weil es den Eindruck hat, der Preis ist nicht hoch genug, den es zahlt. Putin hat selbst oft genug gesagt, ich habe Zeit.
Und deshalb müssen wir das tun. In der Rede war doch jetzt auch, und da bin ich, das wissen wir einfach alle noch nicht, was passiert, wie das in Russland selber wahrgenommen wird. Denn ehrlich gesagt, von der Spezialoperation, das Wort Krieg durfte man bei Gefängnisstrafen nicht sagen, zu einer Teilmobilmachung von 300.000 Menschen, die einen Anstieg von One-Way-Tickets heute ausgelöst hat. Menschen wollen raus aus Russland. Es gab vorhin Bilder von der finnisch-russischen Grenze, weil das die einzige ist, wo man mit einem Schengen-Visa noch rüberkommt. Ich frage mich schon, eigentlich hat Putin sich selber der Lüge überführt heute Morgen und hat auf einmal zugegeben, dass es eben offensichtlich ihm doch um mehr als um eine militärische Sonderoperation geht. Und was das mit Russland macht, mit den Russen macht, was das auch mit der Situation im Land macht, das, glaube ich, kann von uns keiner ernsthaft
vorhersehen. Es gab 200 Festnahmen bis jetzt und es gab viele Proteste auch. Herr Keim, sehen Sie da eine Chance, eine Möglichkeit, dass sozusagen jetzt natürlich, wo klar ist, da ist ein Krieg und wo Menschen noch mal mehr spüren, dass sie ihre Väter, Söhne, Männer dorthin schicken müssen, dass es doch mehr Protest im Land gibt, der etwas bewirken kann?
Da möchte ich mir kein Urteil darüber erlauben. Da fehlt mir auch wirklich die Russland-Expertise. Aber ich finde Frau Münstermanns Argument ein gewichtiges oder ihre Betrachtung ein gewichtiges. Weil Präsident Putin musste ja heute Morgen eine sehr feine Linie treffen. Auf der einen Seite eskalieren, also quantitativ eskalieren, gleichzeitig suggerieren, es hat sich nichts geändert. Und diese Quadratur des Kreises, da kann man sagen, die ist vielleicht bei 300.000 noch aufgegangen, aber wenn es 500.000 sind, heute kursiert ja die Zahl, wir behalten uns vor, 25 Millionen, die Zahl ist ja genannt worden, von Reservisten zu ziehen. Das hätte fundamentale Auswirkungen für die russische Gesellschaft. Und um das Wort, was uns am Anfang bewegt hat, hier nochmal zu verwenden, dann könnte der Bluff wirklich auffliegen mit ungeahnten Folgewirkungen für die russische Politik. Und ich würde das eben auch weniger als militärisches Argument, sondern als politisches Argument wenden wollen, sagen, das beschränkt ihn auch in seiner Eskalationsfähigkeit. Also militärisch ist die völlig unstrittig. Aber ich glaube, er wird sich politisch sehr gut überlegen, wie weit er militärisch geht, mit Generalmobilmachung und anderes mehr. Weil das ist doch deutlich geworden, er hat diesen Krieg so stark mit seiner Person verknüpft. Es ist sein Krieg. Dass alles, was damit an Folgewirkungen für die russische Gesellschaft passiert, ihm persönlich angerechnet wird. Und das würde seine innenpolitische Legitimation weiter unterminieren.
Herr Hofreiter, wie sollten wir mit Deserteuren umgehen aus Russland?
Ich finde, wir sollten denen sofort Asyl anbieten. Denn wir sollten auch noch mal stärker mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Denn wir sollten versuchen, die immer schwächeren Teile der russischen Gesellschaft, die woanders ist, so gut zu unterstützen, wie wir können.
Gibt es denn da überhaupt die Möglichkeit der Unterstützung zurzeit?
Ja, ich glaube schon. Wie zum Beispiel Deserteuren Asyl anbieten, Menschen, die raus wollen, entsprechend auch Arbeitsmöglichkeiten anbieten. Deshalb, ich kann absolut verstehen, wenn Länder im Baltikum russischen Touristen kein Visum mehr anbieten können, angesichts der Situation. Aber wir sollten alle Menschen, die raus wollen aus dem System Putin, unterstützen. Und ich glaube, da gibt es noch einige Möglichkeiten und das sollten wir tun.
Was denken Sie, wie lange sich dieser Krieg noch hinziehen wird? Wenn wir jetzt, Sie haben gesagt, Teilmobilmachung wird dann erst in 6 Monaten letztendlich wirklich greifen. Diese Zeit sollte man nutzen. Herr Fawig, auf was stellen Sie sich da ein? Was denken Sie, wie lange dieser Krieg noch dauert?
Ich habe keine Glaskugel. Ich habe gelernt, dass dieser Krieg Überraschungen bereithält. Das ist keine neue Erkenntnis. Clausewitz hat gesagt, ein Großteil eines Krieges vollzieht sich im Nebel und in der Ungewissheit. Das ist auch hier so. Ich fürchte nur, dass das noch eine Weile dauern wird und dass das eher in einen Abnutzungskrieg endet, wo keiner was raus gewinnen kann. Die Durchhaltefähigkeit im Westen wird schwächer, wenn wir merken, wie abhängig wir sind, wenn hier sozusagen soziale Verwerfungen entstehen. Sprechen Sie mal mit Bankern, denen steht die Panik im Gesicht geschrieben sozusagen. Das heißt, die Rückendeckung, glaube ich, wird nicht größer über den Winter. Und dann ist die Frage, was passiert, ob der Druck für politische Lösungen steigt oder ob dann im Frühjahr das weitergeht und das in einen nimmerwährenden Abnutzungskrieg gewissermaßen übergeht, der Jahre dauern kann. Und das wäre das schlechteste Szenario. Ich bin dafür, dass wir ständig neue Anläufe machen für politische Lösungen. Ich habe auch keinen Masterplan, natürlich, aber wir müssen mehr Energie und auch mehr Fantasie in politische Lösungen legen.
Ja. Frau Münstermann, was denken Sie, wie nehmen Sie es wahr, wie sich die Politik einstellt, auch die Bundesregierung, auf welchen Zeithorizont?
Ich glaube, man stellt sich auf einen längeren Zeithorizont ein, hat und sieht keine schnelle Lösung, hat aber schon, Panik ist immer schlecht, da ist man schlecht beraten in der Politik. Aber das, was in dem Land passiert, was sich jetzt gerade abzeichnet, Sie haben die Banker erwähnt, man muss mit jedem Mittelstandsunternehmen sprechen, in allen Verbänden, allen Industrieverbänden, Wirtschaftsverbänden, Sozialverbänden, das ist ja überall so, ist die Angst vor dem, was auf uns zukommt, groß. Und ich glaube, dass die Politik da sehr viel getriebener werden wird, als sie es jetzt noch ist. Und was das dann bedeutet für militärische Unterstützung vielleicht gar nicht so sehr, aber für eben diese moralische Unterstützung dieser Sanktionen, wo es, glaube ich, noch ein relativ großes, zeigen Umfragen ja auch, Mehrheit gibt in der Bevölkerung. Das aufrechtzuerhalten wird, wenn man das möchte, politisch die Herausforderung sein dieses Winters.
Herr Kein, wie wichtig ist das, dass sozusagen die Bevölkerung ja da mitgeht und das unterstützt, all die politischen Entscheidungen eben, was diesen Krieg betrifft?
Es gibt ein zentrales Argument der Bundesregierung, was mir einleuchtet, was etwa so lautet, die Ukraine kämpft nicht nur für sich, sondern auch für uns. Also dahinter steckt ja sozusagen das Argument, der Krieg vollzieht sich in der Ukraine, aber es geht um viel, viel mehr. Es geht um die Grundprinzipien der euroatlantischen Sicherheitsordnung. Und damit hat der Bundeskanzler aus nachvollziehbaren Gründen das Fass natürlich aufgemacht. Wir sitzen alle mit im Boot. Es ist kein Krieg von bestimmten Eliten und alle werden davon betroffen sein. Und vielleicht haben wir uns zu lange der Illusion hingegeben, das ginge schon irgendwie so vorbei und das würden wir schon so nicht merken. Und ich glaube, du hast gerade von Überraschung gesprochen. Das ist, glaube ich, eine Überraschung, die auch die Politik zur Kenntnis nehmen musste, dass die Abkopplung von russischem Gas, von russischem Öl, die Auswirkungen, die die Sanktionen auf uns selber haben, doch nicht so leicht abzufedern waren mit ein paar kleinen sozialpolitischen Schräubchen, wie wir uns das vielleicht alle erhofft haben.
Herr Hofreiter, wie kriegt man das hin, diesen Spagat? Zum einen natürlich eine Angst, eine Sorge, die durch solche Ankündigungen wie jetzt von Putin natürlich wächst. Auf der anderen Seite die Angst, selber seine Energierechnung nicht zu bezahlen. Also die Unruhen, die da befürchtet werden. Also wie loten Sie das aus in Ihren politischen Entscheidungen?
Ich glaube, dass man auf der einen Seite genau das, was eben gerade gesagt worden ist, sich bewusst machen muss. Es ist einfach wirklich ein großer Krieg mitten in Europa. Ein Krieg, der auf eine Art geführt wird wie eher der Erste Weltkrieg, in manchen Aspekten der Zweite Weltkrieg. Und dass das nicht spurlos und ans Vorübergeht. Und wenn wir ehrlich sein sollen, die Auswirkungen, die die russischen Maßnahmen in unseren Gesellschaften haben, zum Beispiel Finanzierung Rechtsradikaler in Italien, in Frankreich, ziemlich sicher auch bei uns in weiteren Staaten, dass Putin der Demokratie und der Freiheit in der Ukraine direkt den Krieg, aber in ganz Europa den hybriden Krieg erklärt hat. Ich glaube, das muss man sich erstmal klar machen, dass das zwar auf der einen Seite für manche weit weg erscheint und auf der anderen Seite ganz nah da. Und dann muss man sich um die konkreten Auswirkungen kümmern. Und das ist dann unglaublich viele Arbeit im Detail, wie zum Beispiel, dass die Gasspeicher jetzt schon zu 90% voll sind, dass der Strompreisdeckel möglichst schnell kommt, dass wir auch einen Gaspreisdeckel bekommen. Da wird man sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen. Und Das ist dann wahnsinnig viel Gesetzgebung im Detail. Auch, dass wir die erneuerbaren Energien schneller ausbauen.
Und das dauert natürlich alles. Genau.
Das dauert. Natürlich kommen nicht die Fehler von 16 Jahren in 8 Monaten wieder gut machen. Aber einiges ist schon gelungen.
Zum Beispiel, ganz kurz zum Schluss, weil wir am Ende dieser Sendung sind. Rechnen Sie damit, dass jetzt Olaf Scholz mitmacht mit dem, was die Grünen fordern, eben doch mehr Kampfpanzer zu liefern?
Ich habe die große Hoffnung, dass am Ende die Bundesrepublik so ein Bündnis schmiedet, was wir vorher gesprochen haben. Nämlich, wir haben ja bereits so viel schon getan. Wir haben ja die Ukraine schon ganz stark unterstützt. Es ist ja nicht so, wie es manchmal dargestellt wird, dass wir keine Waffen liefern. Wir liefern auch sehr schwere Waffen. Und da müssen wir einfach weitergehen, weil der Weg nämlich erfolgreich war, wie man zum Beispiel in Kharkiv sieht.
Okay, vielen Dank, Herr Hofreiter, Frau Münstermann, Herr Warwick und Herr Keim für diese Diskussion. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Das war die Phoenix-Runde heute zur Putins Mobilmachung. Bis dann. Tschüss.